Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Wir flehen euch an und weiter, handelt jetzt, bevor es zu spät ist. Wir brauchen im sportlichen Bereich einen kompletten Neuanfang, um überhaupt noch die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Diese Sätze stammen nicht von irgendjemandem. Sie stammen von Johannes Reichert und Christian Ortag. Zwei langjährige Kapitäne, zwei Ulmer Legenden. Zwei, deren Worte Gewicht haben sollten bei Fans und auch bei Gremien. Sie sagen, viele von uns sind am Ende ihrer Kräfte, seelisch, emotional und menschlich. Nadine, das sind drastische Worte. Wie sind sie einzuordnen?
Ja, hallo Elias. Man muss es klar benennen, das ist ein Hilferuf, den es in der Art im deutschen Profifußball wahrscheinlich selten gibt oder vielleicht noch gar nicht gegeben hat in der Art und Weise. Uns hat die Nachricht am Sonntag erreicht. Wir haben sie überprüft und ihre Echtheit verifiziert und sind dann mit dem Artikel, der die Überschrift trägt, die Atmosphäre ist vergiftet, das Vertrauen zerstört, ein Zitat aus diesem Statement, rausgegangen. Ja, die Resonanz war dann unfassbar. Mein Handy stand nicht mehr still, was aber natürlich auch verständlich ist, wenn man die Zeilen liest, weil die beiden Spieler auch ihre sportliche Führung in Frage stellen, ihren Sportdirektor Markus Thiele und den kompletten Neuanfang fordern.
Man fragt sich natürlich sofort, was sind da jetzt die Konsequenzen? Erwartet uns jetzt der große Knall?
Ich gehe schwer davon aus, dass das der Fall sein wird. Wir hatten es ja schon vergangene Woche besprochen. Unsere Podcast-Folge hatte den Titel »So kann es nicht weitergehen«. So ist es aber leider weitergegangen und da kann einem der SSV ja auch nur leid tun. Die Niederlage gegen Rostock war bei aller Negativität, die es in den vergangenen Wochen rund um die Mannschaft, rund um den Verein gibt, erwartbar. Und dass sie mit 0:5 so deutlich ausfiel, zeigt einmal mehr, wie viel da im Argen liegt. Letztlich kann das dann nicht nur eine Frage der Mentalität sein, sondern ist dann auch eine Frage der Führung. Und die stimmt beim SSV seit Wochen, wenn nicht gar seit Monaten nicht. Da wären wir wieder beim Statement von Reichert und Ortag. Der Aufsichtsrat ist jetzt zum Handeln gezwungen und ich gehe davon aus, dass jetzt die Stufe der Eskalation erreicht ist, auf den, wie du es genannt hast, der große Knall folgen wird.
Eine andere Konsequenz auf so ein Schreiben ist eigentlich auch fast nicht mehr ertragbar. Die Spieler, sie gehen all in, sie stellen sich hier bedingungslos hinter ihre Mannschaft. Das ist etwas, was man wirklich hoch ansehen muss, den beiden Spielern. Sie gehen auch in ein Risiko, sie machen sich angreifbar. Und damit machen sie auch etwas öffentlich, was wahrscheinlich als ein dunkles Kapitel in der Vereinsgeschichte auch eingehen wird. Denn was wir hier eben erlebt haben, ist ja fast schon ohne Präzedenz.
Wenn ich da kurz einschreiben darf, du hast gesagt, sie machen das öffentlich. Da vielleicht kurz noch der Hinweis, das Statement war nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
Das stimmt, ja.
Genau, da muss man die beiden Spieler vielleicht auch in Schutz nehmen. Sie haben sich an den Aufsichtsrat gewendet, der ja aus im Moment 13 Mitgliedern besteht. Und man weiß es nicht genau, wurde diese Nachricht weiterverbreitet und erreichte dann auch über Dritte unsere Redaktion. Und als das Statement einmal draußen war, nahm das natürlich seinen Lauf.
Ja, danke dir für die Korrektur. Ist natürlich vollkommen richtig. Es war nicht öffentlich, wobei natürlich, wenn man so einen Brief schreibt an auch ein Gremium, das natürlich relativ groß ist, dann ist natürlich auch irgendwo zu erwarten, dass es vielleicht dann weitere Kreise nach sich zieht. Bemerkenswert war in der vergangenen Woche auch etwas ganz anderes. Thomas Oehlmeier, seit über 10 Jahren im Verein und Vorstandsmitglied, hat im Interview mit dir von einer Delle gesprochen. Also die Lage sei keine Krise, sondern nur eine Delle. Kann man denn jetzt von einer Krise sprechen, nach der 0:5-Klatsche, nach diesem Hilferuf von Joe Reichert und Christian Ortag?
Unbedingt. Und ich glaube, das konnte man auch schon davor. Also ich weiß nicht, ob sich Thomas Oehlmeier mit dem Wort Delle da einen Gefallen getan hat. Es war natürlich sein Statement, seine Aussage. Allerdings haben wir auch schon davor von einer Krise geschrieben und gesprochen. Und ja, die war schon vor dem Rostock-Spiel eine handfeste und hat sich jetzt noch einmal eine Umdrehung mehr verfestigt. Vielleicht noch zu dem Interview. Es war ja eine große Rückendeckung für Geschäftsführer Markus Thiele, die Thomas Oehlmeier als Vorstand da gegeben hat. Auch als zweiter starker Mann da in die Öffentlichkeit zu treten und, wie ich finde, den Versuch zu wagen, die Wogen zu glätten und die Kritik von seinem Geschäftsführer abzulenken, der schon auch von Fans und weiteren Teilen des Umfeldes angezählt ist. Das kann natürlich Mittel zum Zweck sein. Ich denke, und so nehme ich es auch aus den Reaktionen und Gesprächen wahr, dass das Statement tatsächlich zum falschen Zeitpunkt kam und letztlich weder Thiele noch Oehlmeier bei allem, was sie für den Verein in der Vergangenheit auch geleistet haben, davon profitieren oder ihnen weiterhilft.
Ja, also jetzt steht natürlich auch Thomas Oehlmeier mit im Fokus und auch vollkommen zu Recht. Ich habe es auf der einen Seite natürlich, so wie du es beschrieben hast, als Rückendeckung empfunden. Auf der anderen Seite muss man vielleicht noch kurz sagen, er hat ja auch die Macht von Markus Thiele ein Stück weit beschnitten im Verein. Er führte wieder das Vier-Augen-Prinzip ein und hat nun die Prokura für die Geschäftsführung inne. Aber auf der anderen Seite, genau, ja, wie du gesagt hast, er hat gesagt, wenn das halbe Stadion Thiele rausruft, dann muss man das aushalten. Und er hat nochmal sich selbst auch gestärkt, sage ich mal, indem er gesagt hat, ja, er macht es ja auch ehrenamtlich, diese Position, und er sieht da eigentlich keinen anderen, das ist jetzt sinngemäß, er sieht da keinen anderen, der das auch machen würde. Und letztendlich muss man, denke ich, dann jetzt sagen, es ist einfach selten gut, wenn sich Menschen, sind auch meistens Männer, an solche Jobs klammern, nicht wissen, wann es auch mal richtig ist, die Konsequenzen zu ziehen. Auch das ist nämlich eine Form von Verantwortungsübernahme. Denn Fakt ist einfach, ein Geschäftsführer ist nicht unersetzbar, ein Vorstand ist nicht unersetzbar. Und auch wenn Markus Thiele und Thomas Oehlmeier sicherlich große Verdienste hatten, auch wenn man vielleicht auch nicht von jetzt auf gleich einen Nachfolger haben sollte, das Signal hätte mit Sicherheit einen viel, viel größeren Effekt, jetzt erst recht einen positiven Effekt auf die Mannschaft und das Umfeld, als ein Festhalten an Personen, die das Vertrauen ihrer Spieler und Fans, ja, vielleicht in deren Köpfen Belegschaft und Kunden verloren haben. Und ja, irgendwann muss Schluss sein. Und ich glaube, ein deutlicheres Zeichen als so ein Hilferuf gibt es eigentlich nicht.
Ja, und da anknüpfend an das, was wir schon vergangene Woche besprochen haben. Also wir haben ja auch klar gesagt, in der aktuellen Konstellation gibt es keinen Ausweg, weil eben, du hast es angesprochen, das Vertrauen da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, der ganze Verein gerade droht in einem mehr oder weniger Chaos zu versinken. Sportlich steht man auf Abstiegsrängen, man kassiert eine Klatsche um die andere. Und alle fragen sich, wie kann man da rauskommen?
Muss da dann auch, wenn man die dritte Liga nicht hält, dann sind die wirtschaftlichen Konsequenzen natürlich auch nochmal ganz andere. Ja, was bedeutet das jetzt auch auf sportlicher Ebene?
Ich glaube, man muss vielleicht jetzt auch ganz klar sagen, und das verdeutlicht auch dieses Statement von Johannes Reichert und Christian Ortag, dass ebenfalls auch das Verhältnis zum Trainer belastet ist.
Ja, also absolut richtig. Natürlich ist es notwendig, und das haben wir ja auch gemacht, hier den Geschäftsführer Markus Thiele als Hauptverantwortlichen zu benennen. Allerdings macht auch Moritz Glasbrenner alles andere als eine gute Figur, vor allem in den letzten Wochen. Und da meine ich jetzt gar nicht mal zwingend nur das System, wo man gegen Rostock sicherlich vielleicht auch anders hätte agieren können mit diesem Personal, sondern auch einfach die Art und Weise, wie er kommuniziert. Er stellt immer wieder die Mentalität, die Einstellung seiner Spieler in Frage. In den Pressekonferenzen nach den Spielen fällt es ihm oft schwer, sich vor seine Mannschaft zu stellen. Das ist einfach auffällig. Auf die Frage, ob er noch der Richtige ist für die Aufgabe als Cheftrainer, sagt er nur, das müssen andere entscheiden. Ich gebe der Mannschaft das, was ich ihr geben kann. Ist das, was er der Mannschaft geben kann, genug?
Kann man relativ einfach auch wieder auf das Statement zurückgreifen. Da stand auch, jetzt Zitat, die Spieler stehen völlig schutzlos da, sie bekommen keinerlei Rückendeckung, keine Unterstützung, kein Vertrauen. Stattdessen werden sie intern und öffentlichen zu Sündenböcken gemacht. Und ja, das ist auch, wenn es vielleicht in der Wortwahl sehr emotional klingt, das, was ich wahrnehme, also Geschäftsführer Markus Thiele und Trainer Moritz Glasbrenner sprechen da schon sehr in einer Sprache. Es fallen Sätze wie oder Worte wie, die Mannschaft sei zu lieb, zu harmlos, zu brav. Das war übrigens auch ein Stichwort, das dann auch nochmal am Zaun gefallen ist, wo sich Markus Thiele nach dem Spiel gegen Rostock ja tatsächlich den Ultras gestellt hat. Sie hatten ihn nach dem Spiel gegen Rostock ja auch tatsächlich am Zaun gefordert, wo er dann auch kam und sich ausführlich erklärte. Da sagte er aber auch, aber für mich sind die Spieler zu brav und das ist das Problem, warum wir momentan nicht die Mentalität auf den Platz bringen, die wir im Abstiegskampf brauchen. Und damit zählt er natürlich seine Mannschaft extrem an.
Ja, ich meine, schon gegen Ferl hatte ja Mannschaftskreis auch gesagt, dass sich jeder hier hinterfragen soll, hat damit aber offensichtlich vor allem die Spieler gemeint und auch nicht sich selbst, wie auch hier dieses Zitat zeigt. Das Gespräch mit den Ultras, das lief ja gesittet ab. Also das waren, glaube ich, noch rund 150 Anhänger, die da noch am Zaun standen. Und an sich haben sich die Ultras bisher für so eine Krise noch relativ zurückgehalten. Gegen Hansa Rostock haben sie zum ersten Mal der Mannschaft ihren Rücken zugekehrt. Als die Mannschaft auch ihre Stadionrunde gegangen ist, haben sie nicht ihre üblichen Gesänge angestimmt, sondern haben eben Markus Thiele gefordert. Jetzt könnte sich da natürlich was drehen, oder?
Ja, die Stimmung droht zu kippen, wenn sie nicht gar schon gekippt ist. Die Ultras waren in den vergangenen Wochen erstaunlich ruhig, hatten ja beim Spiel gegen den VfB Stuttgart nochmal eine Flyer-Aktion, wo sie den Zusammenhalt beschworen hatten und so weiter und so fort, haben aber da schon angekündigt, wir haben im Blick, was hinter den Kulissen läuft, und mit der Aussprache, die es jetzt am Zaun gab, wenn man es denn Aussprache nennen kann, vielleicht kann man es auch eher Frage-Antwort nennen, es lief gesittet zu, es war jetzt nicht so, dass das aus dem Ruder lief. Trotzdem kann all das, was da jetzt gesprochen wurde und welchen Eindruck man da vielleicht gewonnen hat, natürlich auch schon wieder zunichte sein, nachdem sich die beiden Kapitäne Reichert und Ortak so deutlich geäußert haben.
Dieser Hilferuf errichtet sich natürlich an die Aufsichtsräte. Die haben ja auch die Macht, laut Vereinssatzung mit einer Zweidrittelmehrheit einen oder mehrere Vorstandsmitglieder abzusetzen. Aber natürlich dadurch, dass es jetzt öffentlich geworden ist und die Fans das alle mitbekommen haben, ist die Dynamik krass, weil die organisierten Fans haben natürlich Gewicht. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, wie das jetzt weitergehen wird.
Ich war mir schon nach dem Rostock-Spiel sicher, in der Länderspielpause kann alles passieren. Und man muss jetzt aber sagen, der Aufsichtsrat steht unter Zugzwang. Ich gehe davon aus, es wird zeitnah eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung stattfinden, in der sich die Aufsichtsräte zusammenfinden und über die Lage sprechen und möglicherweise dann auch eine Entscheidung treffen.
Ja, Nadine, du hast gesagt, das ist eine mögliche Entscheidung, aber gibt es da eigentlich wirklich noch einen Ausweg? Ich meine, als Spieler kannst du dir vorstellen, ins Training zu gehen, nachdem so etwas bekannt geworden ist?
Nee, also ich glaube, das sind wir wieder beim Ausgangspunkt, über den wir schon vor einer Woche gesprochen haben. Es gibt keinen Ausweg mehr. Spätestens dieses Statement hat gezeigt, der Aufsichtsrat muss handeln und muss auch entsprechende Personalwechsel vornehmen. Und da kann man nur hoffen, dass aufgrund dieser ganzen Dynamik, die es in den vergangenen Wochen gab, da im Hintergrund schon Pläne geschmiedet wurden und möglicherweise schon Alternativen bereitstehen, die dann zum Beispiel in den Vorstand aufrücken könnten.
Ja, wenn was passiert, dann lest ihr das natürlich auf svp.de.
Ja, genau. Und ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle auch Schluss machen, weil bevor wir weitersprechen und unsere Folge schon wieder überholt ist, lassen wir die jetzt online gehen und sagen danke fürs Zuhören und bis demnächst.
Ja, bis demnächst. Es war auf jeden Fall keine gute Idee, gestern schon mal am Sonntag eine Folge aufzunehmen. Von dem her, wir nehmen die Folge heute am Montagmorgen auf.
Genau, damit ihr auch aktuell alle Infos dabei habt und unser Gespräch nicht überholt ist.
Alles klar.
Bis dann. Tschüss.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.